Zu dem, was ich heute Morgen sage, ist es merkwürdigerweise so, dass Susi im Lied darauf angesprochen hat und auch Herbert im Herrnmal. Aber es ist eigentlich eine Predigt, von der ich irgendwie das Gefühl habe, sie will nicht gehalten werden. Denn ich hatte eigentlich bestimmte Dinge vor zu sagen und auszuarbeiten und ich habe das dumpfe Gefühl, dass es will so nicht, so als wenn vielleicht der Herr etwas anderes will. Wäre nur gut gewesen, ich hätte es irgendwie rechtzeitig gemerkt. Denn Susi rief auch gestern an und fragte, was für ein Lied. Ich wusste es nicht, weil ich weiß nicht, diese Predigt ist für mich eine Herausforderung. Na, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Tja, wenn man ihr einen Namen geben würde, so ist nach all dem wahrscheinlich das passende Fallstricke. So habe ich sie nämlich empfunden, auch als ich sie vorbereitet habe. Fallstricke. Ich erinnere mich immer noch an den 8. März 2003. Ich, wie manche wissen, bin ja ein, Fan, vielleicht nicht so direkt, aber in gewisser Weise schon, des Boxsportes. Und einer derjenigen Sportler, die mir irgendwie immer besonders viel gesagt haben, ist Wladimir Klitschko bzw. sein Bruder Vitali. Und an dem Abend hatte er mal wieder einen Kampf. Mal auf die Uhr schauen. So. Eigentlich eine klare Sache. Der Gegner, schon damals ein alter Mann mit 37, kaum beachtet. Sein Name ist Corey Sanders. Ich glaube, ein kleines Lächeln bei Silvia, denn er ist Südafrikaner. Und wie man es so bei Klitschko kennt, dauerte der Kampf nur 2 Runden. Und danach war Klitschko K.O. Ja, eine vollkommene Überraschung. Eine Überraschung, die, ich glaube, tiefe Spuren in Wladimir wie auch seinem Bruder Vitali hinterlassen haben. Denn der Gegner war eigentlich so von dem Namen her, über das er geleistet hatte, nicht so schlecht. Er hatte mehr als 30 Kämpfe, nur 2 Niederlagen und darf aber 28 Siege, die er durch K.O. häufig in den ersten Runden beendet hatte. Man hätte gewarnt sein müssen, aber es war nicht so. Und die Taktik, die Corey Sanders erarbeitet hatte, ist aufgegangen. Klitschko hatte ihn unterschätzt. Eine faustdicke Überraschung für die Zuschauer, aber ich glaube insbesondere für die Klitschko-Brüder selbst am allermeisten. Warum nun das? Ich werde heute viel Bibelstellen lesen und ich fange an mit einer Stelle, die mich schon immer sehr bewegt hat. Denn diese Stelle beschreibt das Reich Gottes. Und wer etwas darüber aussagt, ist kein geringerer als Jesus selbst. Interessanterweise spricht er in dieser Stelle nur an einem bestimmten Punkt von denjenigen, die nicht, ich sag mal, zur Gemeinde im Kreis der Gläubigen gehört, und in 3 anderen Punkten aber schon. Matthäus 13, Verse 18 bis 23. Hört also, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Ich glaube, die allermeisten kennen es. Und wenn nicht, irgendwie erklärt es sich von selbst, was Ausgangspunkt gewesen ist. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Das ist der Samen, der auf den Weg gefallen ist. Auf felsigen Boden ist der Same bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber er hat keine Wurzeln, sondern unbeständig ist er. Sobald er um das Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Same bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann erstickt es die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum, und es bringt keine Frucht. Auf dem guten Boden ist es bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht, 100-fach oder 60-fach oder 30-fach. Was den Samen auf dem Felsen betrifft, ist es klar. Es gibt so viele Dinge, die auf die Menschen einströmen, Gedanken, Ideologien, andere Religionen wie Atheismus, Kommunismus oder auch komischerweise Esoterik und andere Gedanken oder Okkultismus. Und sie verbauen den Zugang zu der Botschaft und die Menschen haben dann quasi das Wort nicht aufnehmen können. Es fruchtet nicht. Der Teufel, heißt es, der Satan nimmt es fort. Aber bei den anderen, die haben das Wort aufgenommen. Wir wissen, welche Gründe es gibt. Es spricht zum Beispiel davon, dass es Erfolg sein kann, Reichtum sein kann, der in einem Menschen aufwächst und dann dafür sorgt, dass er plötzlich das Wort immer mehr und mehr verliert, bis es scheinbar weg ist. Oder Angriffe, Krankheiten. Man fragt sich, wie kann denn das sein? Wie kann so etwas Gott zulassen? Wie ist es mit der Liebe? Und dann kommen negative Gedanken. Immer wieder wird man angefochten, die Stimme Gottes erlahmt scheinbar, man hört es nicht, es wird leiser, man gleicht dem Felsen, es kommt kein Wasser und die Frucht verdorrt. Und am Ende ist nichts. Bei einigen ist es nicht so. Und wir wünschen uns alle, ich gehöre zu dem guten Land. Aber bei den anderen Dingen fragt man sich, wie ist denn das? Merkt man das nicht? Merkt man nicht, dass es eine Entwicklung gibt, die plötzlich nicht zu dem Ziel führt, was man ursprünglich im Auge hatte, sondern zu einem anderen Ziel ins Aus führt? Und darum, um diesen Themenkreis dreht sich sozusagen das, was ich heute als Gegenstand habe. Merkt man es? Ich versuche es mit Worten aus der Schrift zu beantworten. Jesus ist ein Meister des Menschen, er erkennt ihn. Und er hat dieses in Gleichnissen verpackt, damit man darüber nachdenkt und es merkt. Im Matthäus-Evangelium gibt es im 25. Kapitel einer dieser Gleichnisse. Da heißt es, dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Und wieder ist es ganz merkwürdig, dass Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit so. Schon allein diese Ausdrucksweise deutet darauf hin, dass es kein normales Gleichnis ist, sondern es ist quasi ein Naturgesetz im Reiche Gottes. Und was passiert? Diese fünf Jungfrauen gehen eben halt, sind klug, und fünf andere sind weniger klug, töricht heißt es, und sie wollen zur Hochzeit gehen, sie sind eingeladen. Nur es ist etwas dazwischen gekommen, es ist etwas nicht planmäßig verlaufen und der Bräutigam kommt nicht. Und was passiert? Den einen fünf geht das Öl aus. Und die Lampe, die mit dazu gehört, droht auszugehen. Die anderen, die waren klug, die haben vorausgedacht und haben Öl mitgenommen. Aber nicht so viel, dass für die anderen fünf etwas übrig wäre. Und wie geht es weiter? Sie mussten, die fünf, die Törichten, zurückkehren, Öl kaufen, als sie dann zu dem Hochzeitsfest kamen, war es zu spät. Und ich glaube, das Wichtige ist, was Jesus nun sagt zu dem. Ich glaube, das ist der, wenn man so will, der Knackpunkt an dem Beispiel. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Seid wachsam. Paulus greift diesen Gedanken auch auf. Wir finden das im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, Vers 1 und 2. Über Zeit und Stunde, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wachsam sein heißt also gerüstet sein. Es heißt, bereit zu sein, dass man plötzlich für sein Leben Rechenschaft vor Gott abgeben muss. Und Klitschkos, die hatten nicht damit gerechnet, dass es sich anders entwickeln würde. Die haben ein ganz normales Training gemacht und es war eine überraschende Weise, dass sie, ich sag mal, vorbeitrainiert haben. Den Gegner falsch eingeschätzt haben, die Situation eingeschätzt haben und sie sind gescheitert. Und das ist, glaube ich, die letzte Niederlage, die Wladimir Klitschko erlitten hat. Sie haben daraus gelernt. Aber es gibt, sag ich mal, eine andere, vielleicht traurige Botschaft. Corey Sanders ist nur 46 Jahre alt geworden. Er war mit seiner Tochter im Fastfood-Restaurant, als Gangster gekommen sind und es überfallen haben. Er wollte seine Tochter schützen und ist dabei angeschossen und später im Krankenhaus verstorben. Eine überraschende Wendung, wenn es für ihn notwendig gewesen wäre, irgendwas zu regeln, er hätte dazu die Chance nicht gehabt. Ganz plötzlich kann es passieren und wir haben keine Zeit mehr. Darum sagt Jesus, seid wachsam. Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, wenn es sein muss, etwas zu verändern. Werdet sie möglicherweise ein zweites Mal nicht mehr haben. Darum seid bereit. Manchmal ist es so, wie mit einer Klassenarbeit, die man vergessen hat. Man denkt es eine Woche später und kommt in die Schule und dann heißt es Heft heraus, schreiben. Ich musste daran denken, weil mir so etwas Ähnliches im Studium passiert ist. Ich habe gedacht, die Semesterferien gehen 2 Wochen weiter und wollte eine Prüfung ablegen, spreche mit einer anderen Kommilitonin und dabei kommt heraus, ich habe mich geirrt. 2 Wochen früher an, 2 Wochen weniger. Prüfungsvorbereitung hat meinen ganzen Plan umgeworfen. Im Reiche Gottes sollte uns das nicht passieren. Ich sprach von Selbstprüfung. Von dem Wachsamsein, dass man seine Situation überdenkt. Worauf sollte man denn prüfen? Was erwartet Gott? Da lasse ich wieder Jesus zu Wort kommen. Das 25. Kapitel ist scheinbar so ein Kapitel im Matthäusevangelium, was sich damit beschäftigt. Ein Gleichnis wieder. Es ist wie mit einem Mann. Das Reiche Gottes, er spricht immer davon. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5, den anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Die Geschichte geht weiter. Er bleibt eine lange Zeit weg. Der erste, der 5 bekommen hat, handelt, ist erfolgreich, bekommt 10. Der andere, der 2 bekommen hat, handelt ebenfalls und bekommt auch 2 andere Talente. Der andere, ja, der vergräbt es. Glaube, er hatte keine Lust. Dann kommt der Herr wieder und fordert Rechenschaft und sagt zu dem, der 5 hat, das hast du gut gemacht. Entsprechend er zu dem, der auch 2 Talente hat. Zu dem, der aber nur 1 hat, sagt er, du fauler Knecht, wenn du wusstest, der hatte sich nämlich eine Ausrede gedacht, ich wusste, sagte er, dass du ein harter Mann bist und da fürchtete er mich, darum habe ich es vergraben. Wenn du wusstest, dass ich ein harter Mann bist, hättest du es ja auf zur Bank bringen können, so ein Geld verleihen, dann hätte ich es jetzt mit Zinsen wenigstens gehabt. Und was sagt er dann? Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort wird heulen und zähneknirschend sein. Was könnte uns dieses Gleichnis Jesu sagen? Wenn wir ein bisschen uns mit der Bibel beschäftigt haben, dann wissen wir, dass Gott uns etwas gegeben hat. Paulus spricht von dem Leib Christi, an dem wir Glieder, Hände, Ohren, Augen sind. Und es ist die Frage, was mache ich mit den Begabungen und mit den Dingen, die Jesus uns gegeben hat? Setze ich sie ein für das Reich Gottes oder gehe ich meine eigenen persönlichen Wege und verwirkliche meine privaten Ziele? Wenn ich die Begabung habe zu reden, mache ich vielleicht in der Politik Karriere. Es wird wohl so sein, dass wir gefragt werden, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Ein anderer Punkt, wieder Matthäus 25. Eine Situation, die von dem Ende handelt. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen Thron, auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann ist die Geschichte so, dass da auf der rechten Seite die Gesegneten sind und auf der linken Seite die anderen. Und dann heißt es, kommt her zu mir, ihr Gesegneten, spricht er dann, und sie fragen, warum denn? Als ich krank war, habt ihr mich besucht, als ich gefangen war, seid ihr zu mir gekommen. Ihr habt mir etwas zu essen gegeben und zu trinken, als ich hungrig und durstig war und so weiter. Und zu den anderen sagt er, geht hinweg in die ewige Finsternis. Und sie fragen, warum? Haben wir dir nicht auch gedient, wenn wir dich durstig gesehen haben? Aber Jesus antwortet, was ihr einem dieser kleinsten meiner Brüder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und für mich ergibt sich, ich persönlich ziehe daraus die Frage, die Kernfrage, was ist am wichtigsten? Die Liebe, ist es die Liebe? Denn das ist es wohl, was die Menschen zur Rechten in dem Gleichnis bewegt hat. Sie haben einen Menschen hungrig gesehen und haben ihm zu essen gegeben. Einen in Not gesehen und haben ihm geholfen, mit Kleider zum Beispiel. Jemand, der krank war, besucht, Zeit geschenkt, Anteilnahme gegeben. Und die anderen haben ihre Pflicht erfüllt, so sehe ich das. Haben getan, was sie glauben zu tun mussten, damit sie einen Katalog von Pflichten abhaken konnten. Aber das war nicht das, was Jesus suchte. Sind wir wachsam? Überprüfen wir uns selbst und das, was wir denken und das, was in unserem Innersten drinne ist. Da schließt es gleich an, was ist denn das Zentrum des Lebens, Schwerpunkt sozusagen von uns, hat alles seinen richtigen Stellenwert. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, im 6. Kapitel, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, spricht er zu Timotheus, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben, Lieben, Ausharren, Sanftmut. Ich glaube, man braucht nicht mehr viel dazu zu sagen. Und wie ist es, wenn manchmal unser Leben nicht so verläuft, wie wir es uns wünschen? Ist es vielleicht Jesus, der dahinter steht und Fragen stellt, uns etwas geschehen lässt, was uns aufrüttelt? Wenn ich zum Beispiel diese Hand sehe und zum Hautarzt gehe, sieht man, sie ist, ja, bis auf ein paar unregelmäßig vollkommen gesund. Da wird der Hautarzt nicht drauf gucken. Wenn ich ihn aber den Leberfleck zeige, möglicherweise schon. Jesus schaut auf das, was möglicherweise krank ist und eine Bedrohung darstellt und legt seinen Finger in die Wunde. Wir kennen vielleicht dieses, was wir im Kapitel 19 des Matthäus-Evangelium lesen. Da kommt ein junger Mann zu ihm und sagt, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus sagt, halte die Gebote. Das habe ich schon von Anfang an getan. Und nun geht es so weiter. Der junge Mann erwiderte ihn, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Er ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Er hat durchblickt den Menschen und sein Problem erkannt. Möglicherweise, wenn uns in unserem Leben etwas nicht so läuft, sollen wir auch etwas erkennen. Haben wir daran gedacht? Könnte es sein, dass das manche Quelle von Dingen ist, die uns nicht gefallen, weil Jesus uns etwas sagen möchte? Es muss nicht so sein. Es könnte aber. Tja, was kann noch passieren? Wenn wir fragen nach dem, was uns ein Problem werden könnte. Paulus spricht davon, dass man gewisse Spielregeln einhalten muss. 2. Timotheusbrief schreibt er eben an Timotheus: Leide mit als ein guter Soldat Jesu Christi. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in die Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Kämpfe ich meinen Kampf nach den Regeln Gottes? Hat alles seinen richtigen Stellenwert? Diesen Gedanken hatte ich schon angerissen. Aber hier geht es auch darum, wenn es Probleme gibt, man kann sie so und so lösen. Löse ich sie so, wie Gott es will? Wenn es Streit beispielsweise in der Gemeinde gäbe, wie gehe ich denn damit um? So, wie es der Geist Gottes nahelegt, gehe hin, rede unter vier Augen mit ihm. Und wenn das nicht hilft, nehme ich vielleicht einen Bruder oder zwei hinzu und erst zum Schluss wird alles aufgedeckt und vor die Gemeinde getragen. Und der Geist, der uns verbindet, wirkt wie ein Arzt, der das Problem beseitigen will, heilen will und nicht den Patienten vernichten. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Selbst wenn man Recht hat, hat man noch nicht vielleicht so es vertreten, wie es Gott will. Sondern es geht darum, dass wir gesund werden. Wenn wir also uns selbst fragen, müssen wir klug und gegen uns ehrlich sein. Paulus schreibt zu den Korinthern, als er ein Problem hatte mit jemandem, nämlich er ist beleidigt worden, und er sagte, nachdem dann das in der Gemeinde behandelt worden ist und man, man den Betreffenden zurechtgewiesen hat, man soll Barmherzigkeit üben. Und er sagt, damit wir nicht vom Satan überlistet werden, denn wir kennen seine Absichten nur zu gut. Das heißt, wir kennen eigentlich unseren Gegenspieler. Wir kennen seine Ziele und wissen, wie er arbeiten will. Wir sollen klug sein und das in uns bewegen. Dann verstehen wir viel besser, was abgeht, was in unserem Leben abgeht oder was mit anderen abgeht. Und wissen eine vielleicht bessere Antwort als das, die, sag ich mal, aus dem Bauch heraus kommt. Wenn wir in unserem Leben stehen, 5 Minuten, dann kann uns Jesus eine Hilfe sein. Er hatte Leute, mit denen er Probleme hatte. Wir lesen davon in der Offenbarung, in dem Kapitel 2 und 3. Und er sagt etwas ganz Wichtiges, nämlich zu den speziellen Problemen, die in den einzelnen Gemeinden, davon handelt der Text, vorliegt, sagt er etwas, wo er die Menschen ausrichtet auf das Ziel. Und wenn man das Ziel im Auge hat, auf ein Ziel zusteuert, kommt man automatisch von falschen Wegen wieder auf richtige Wege. Zu den Menschen in Ephesus sagt er, hatten das Problem, die erste Liebe verlassen zu haben, was auch immer das jetzt genau bedeuten möge. Und das unterspricht immer, wer überwindet. Interessanterweise, wer überwindet. Es ist also immer ein Kampf, in dem wir stehen. Es ist nie ein Selbstgänger. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Man wird leben. Die Verheißung, die die Menschen am Anfang der Schrift verloren haben, wird man bekommen. Wir werden vom Baum des Lebens essen. Zu der Gemeinde in Smyrna, die arm, sagte aber doch reich ist, sagt er, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vom den zweiten Tod, nämlich der Hölle. Der Ausgangspunkt vielleicht unserer Betrachtung. Wir werden keinen Schaden nehmen. Wer überwindet, sagt er zu der Gemeinde in Pergamon, dem gebe ich von dem verborgenen Manna. Das Bild von Mose, wo Brot vom Himmel gekommen ist und die Menschen in der Wüste versorgt hat. Dieses verborgene Manna wird jetzt für eine andere Welt neu definiert. Man wird leben aus Gott heraus. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein schreiben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Etwas ganz Besonderes, ganz Persönliches, was nur ich als Geschenk von Gott erhalte. Einen neuen Namen. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stabe. Und so weiter, und es geht weiter, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, so gebe ich es ihm. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern ist die Venus. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt, ist es der hellste Stern außer dem Mond, den man sehen kann. Man sieht ihn nur abends oder nur morgens. Er ist ein Zeichen für etwas ganz Besonderes. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buche des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Das sagt er zu der Gemeinde von Sardes, die er als tot bezeichnet. Aber macht Hoffnung, wer überwindet, der wird weiße Kleider haben. Alles das, was jetzt zu diesem Gericht, zu dieser Gerichtsdrohung führt, wird weggewischt werden. Auf das Ziel, auf einen neuen Anfang richten. Auch sich aufmachen. Wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Er wird immer in der unmittelbaren Nähe Gottes sein. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. So spricht dazu Philadelphia. Oder, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden und mich auf mit meinem, auf den Thron meines Vaters gesetzt habe, sagt er zu der Gemeinde in Laodicea. Erinnern wir uns noch an den Streit der Jünger und an die Mutter von Johannes und Jakobus, das Sitzen zur rechten und linken Gottes. Was sagt Jesus hier? Er wird mit mir auf meinem Thron sitzen, nicht zur rechten und nicht zur linken, sondern mit auf dem Thron, wo er sitzt. Das ist doch weitaus mehr als das, was sie sich als wunderbares Ziel erträumt hatten, was sie erbitten wollten. Jetzt kommen noch zwei Stellen, dann bin ich auch endlich fertig. Was man tun kann, ist vielleicht ganz kurz zusammengefasst in etwas, was Petrus in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel schreibt. Da seine göttliche Macht, also Gottes Macht, uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Das heißt, diese Dinge, die wir brauchen, sind tatsächlich alle da. Geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen und durch seine eigene Herrlichkeit und Vollkommenheit berufen hat, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Der göttlichen Natur werdet. Die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in dieser Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben Tugend dar. In der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit Ausharren, in dem Ausharren aber Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch in Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und wie ich es verstehe, nämlich gerade so, wie er es vorher beschrieben hat. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Werdet ihr niemals straucheln. Das ist doch eine Verheißung. Und es geht sogar noch weiter. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Das heißt, wenn wir den Glauben leben, werden wir verwurzelt werden im Reiche Gottes. Und dann ist das, was Kat in der Schriftlesung gelesen hat, nicht eine Drohung, sondern es ist eine Verheißung. Eine Verheißung für unser Leben. Dann ist es nämlich so, wie Jesus nämlich sagt: Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf den Fels gegründet. Es ist auf den Fels gegründet und alle Dinge dieser Welt können uns nicht erschüttern. Wir werden bestehen können. Unser Leben, unser Lebenshaus wird bleiben. Das, ja, soll das Ende sein.